Hallo und herzlich willkommen zum Chinalog China Podcast. Ich bin Sabrina Weidmann, der Host von diesem Podcast, und ich habe wie immer einen spannenden Gast bei mir. Und heute ist Matthias Heger bei mir. Matthias hat ein Unternehmen gegründet, und zwar geht es bei ihm um Baijiu. Für alle, die Baijiu nicht kennen, das ist ein chinesischer Schnaps, und er beantwortet uns im Podcast, wie man diesen Schnaps, der ja nicht ganz so den tollen Ruf hat, vor allem unter Ausländern, die länger mal in China waren, wie man den aber doch bei uns hier auf den Markt bringt. Außerdem beantwortet er noch viele Fragen rund um den Baijiu und wie er eigentlich dazu kam, beziehungsweise wie auch seine Leidenschaft für China entstanden ist, was alles auch sehr spannende Geschichten sind. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und außerdem darf ich auch ankündigen, dass wir ja von diesem Baijiu, den er nun auch in Europa und den USA etabliert hat, zwei Flaschen verlosen können. Wer da Lust drauf hat und Interesse daran, der sollte auf jeden Fall bis zum Ende vom Podcast durchhören, weil wir dann noch eine Frage stellen. Und wer diese Frage beantworten kann, der kann am Gewinnspiel teilnehmen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich kann euch sagen, der Podcast macht super viel Spaß anzuhören und hat auch sehr viel Spaß gemacht, um den aufzunehmen. Also hört auf jeden Fall rein, und ich würde mal sagen, es kann losgehen. Hi Matthias, schön, dass du mit dem Podcast mit dabei bist.
Grüß dich, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich erinnere mich an eine Zeit, als wir uns kennengelernt haben, das war glaube ich 2014. Damals war ich als Doktorand bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, also bei der GIZ, und du warst damals glaube ich Projektmanager.
Ja.
Ich weiß aber auch, dass du nicht nur Projektmanager warst zu dem Zeitpunkt, weil so die einen oder anderen Kollegen eher von deiner Bar erzählt haben, als von dem, was du tatsächlich bei der GIZ gemacht hast.
Ja, das ist richtig. Aber das darf ich vielleicht jetzt nicht so laut sagen, sonst verfolgt mich die GIZ noch weiter.
Also ich erinnere mich, dass du öfter mal mit hängenden Augenlidern bei der Arbeit warst.
Ja, das ist richtig. Ja, 2014 haben wir eine Bar in Peking eröffnet, ganz genau. Und das hatte teilweise damit zu tun, dass ich und auch meine Kompagnons ein bisschen gelangweilt waren von unserem Büroleben. Aber wir wollten auch was Lustiges, Konzeptuelles machen für uns und unsere Freunde. Und das hat dann Ausmaße angenommen und mein komplettes Leben eigentlich verändert und hat zu dem geführt, was ich jetzt mache. Ganz genau.
Okay. Dann lass uns vielleicht gerade mal von vorne anfangen. Also ich meine, die Zuhörer wissen zumindest schon mal, es geht heute um Schnaps, es geht um Baijiu. Aber vielleicht, wenn wir eben von vorne versuchen anzufangen, was war denn zuerst da, so deine Liebe zu China oder eher die Liebe zu Schnaps?
Ich würde sagen, es war die Liebe zu China. Also ich habe im Zivildienst habe ich China eigentlich kennengelernt. Ich habe in der nordbayerischen Stadt Zivildienst gemacht und musste da in der Bücherei Bücher einbinden und habe dann ein Buch über China in die Hände bekommen. Und da es so langweilig war, habe ich das gelesen. Und das hat mich dann dazu bewogen, in China ein Praktikum zu machen, in Guangzhou im Jahr 2001. Und dort hat mich dann der China Bug gebissen. Und ich habe angefangen, Regionalwissenschaften China in Köln zu studieren.
Genau. Okay, und das Praktikum damals hatte auch schon was mit Schnaps zu tun, oder war das dann deine erste Verbindung?
Nein. Ich habe für einen Schweizer Chemiekonzern gearbeitet. Der hatte aber eigentlich gar nicht wirklich Arbeit für mich, und ich habe dann angefangen, Chinesisch zu lernen, ohne zu wissen, dass man in Guangzhou eigentlich eher Kantonesisch spricht. Also ich wurde einfach von der nordbayerischen Provinz ins kalte Wasser geschmissen, und China hat mich nie wieder losgelassen. Schnaps kam erst später. Ich habe dann nach dem Studium kam der Schnaps. Ich habe dann in München, da ich Regionalwissenschaften studiert habe, wusste ich eigentlich nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Ich wusste nur, dass ich irgendwas mit China machen will. Mein erster Job hatte dann aber gar nichts mit China zu tun. Ich habe erstmal irgendwie für eine kleine Beratungsfirma in München gearbeitet. Die hatten gerade einen Auftrag von Berendsen. Und zwar ein Beschaffungsauftrag. Und dann habe ich für die strategisches Beschaffungsmanagement gemacht. Ich wusste nicht mal, wie man Excel bedient oder was Beschaffungswesen eigentlich bedeutet. Aber habe dann relativ schnell viel gelernt und habe dann bei Berendsen festgestellt, dass während ein Korn eigentlich ein ziemlich gutes Produkt ist oder Korn an sich ein ziemlich gutes Produkt ist. Und meine Generation ist eigentlich ist aufgewachsen, Korn zu hassen, weil man mit Korn damals, die meisten Leute mit Apfelkorn oder sauren Apfel, die ersten Räusche hatte. Und die gingen nicht so gut über die Bühne.
Genau. Das wäre jetzt auch das Einzige, was mir bei Korn einfallen würde, glaube ich.
Genau, aber ich habe dann bei Berendsen relativ schnell rausgefunden, dass die ganzen Russen, die bei Berendsen gearbeitet haben, in der Abfüllung, dass sie eher den Korn getrunken haben als den Wodka, den Berendsen auch herstellt. Und das hat mich alles ein bisschen gewundert. Und dann habe ich festgestellt, dass Korn eigentlich ein besseres, also qualitativ ein wesentlich besseres Produkt ist als der meiste Wodka. Und auch das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass es aus guten Zutaten hergestellt werden muss. Und dann habe ich mir gedacht, ja, irgendwas machen die falsch. Also wenn das Produkt besser ist, aber es keiner kauft, dann muss es am Marketing liegen. Und habe dann hatte damals schon die Idee, irgendwie einen coolen, modernen deutschen Korn zu entwickeln, hatte aber weder Zeit noch Geld dafür, habe das dann aber Jahre später dann nachgeholt, als ich für die DEG in Köln, für eine Entwicklungsbank, die zur KfW gehört hatte, gearbeitet habe. Und habe da mit meinem damaligen Mitbewohner einen deutschen Korn entwickelt, einen der ersten modernen deutschen Korns, sagt man, glaube ich, oder Körner.
Körner wahrscheinlich weniger, oder?
Genau. So kam ich dann zu Spirituose. Also eigentlich nicht Zufall. Ich komme eigentlich aus einer Biergegend und Korn trinkt man ja eher so in Norddeutschland. Aber es war dann einfach so eine Herausforderung. Wir haben uns dann so ein schwarzer Frühstückskorn gekauft und haben den einfach mal durch einen Britta-Filter laufen lassen und haben Korn filtriert, so wie man das bei Wodka auch macht. Und haben festgestellt, dass das eigentlich ganz cool ist. Und haben dann mit einem lokalen Brenner in der Eifel eine Kornmarke entwickelt, die wir dann über die nächsten Jahre relativ erfolgreich beziehungsweise auch relativ unerfolgreich aufgebaut haben.
Also du hattest versucht, das Marketing zu ändern, aber eigentlich konntest du es nicht ändern, oder?
Wir haben das ganze Branding verändert. Wir haben wirklich ein sehr schönes Produkt entwickelt, ästhetisch schön. Wir haben Korn erklärt. Wir haben versucht, Korn in Bar zu bringen. Und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nur wir standen so nicht dahinter. Mein Kompagnon war Anwalt, ist dann auch nach Japan gegangen. Ich bin nach China gegangen und somit konnten wir dann nicht wirklich im deutschen Markt wirklich viel machen. Haben dann aber im letzten Jahr die Kornmarke trotzdem noch verkaufen können.
Okay, immerhin. Also dann oft sind ja Startups, wenn man das erste Mal was macht, doch irgendwie umsonst und man lernt eigentlich nur und wendet es dann später an. Aber wenn ihr das sogar verkaufen konntet, dann wart ihr ja doch recht erfolgreich.
Naja, wir haben es verkaufen können, aber wir haben nicht wirklich Geld dabei verdient. Also sagen wir es mal so. Aber klar, ich meine, letztendlich geht's, wenn man sowas macht, geht's darum, Erfahrungen zu machen und Fehler zu machen. Also ich habe in allen meinen Projekten eigentlich nur Fehler gemacht, die jetzt dann dazu geführt haben, dass ich die Fehler eben nicht mehr wiederhole. Aber dann machst du wieder neue Fehler. So läuft das.
Das heißt, du hast dann deine ersten Erkenntnisse mit dieser Bar in Peking umgesetzt, oder? Also
nein, also das Ganze war so, dass ich war ziemlich gelangweilt in meinem Job. Mir hat das einfach keinen Spaß gemacht. Und ich hatte Westkorn noch und dachte die ganze Zeit, ach, es wäre lustig, Westkorn nach China zu bringen. So der alte Traum von, wenn jeder Chinese nur eine Flasche Westkorn kaufen würde.
Ja.
Ja, der Traum hat sich niemals erfüllt eigentlich. Seit wie viel, 700 Jahren gibt es diesen Traum, glaube ich. Erfüllt sich nur sehr selten. Und ich dachte, ja, und dann war ich in einer kleinen Midlife-Crisis, glaube ich, und Männer in Midlife-Crisis kaufen sich entweder einen Porsche oder machen eine Bar auf. Autos liegen mir nicht so, deshalb habe ich dann eine Bar aufgemacht. Eine Bar aufmachen für Westkorn. Dann war es aber so, dass ich mit meinem guten Freund Bill, Amerikaner, zu einer Buchlesung gegangen bin bei der Beijing Bookworm Book Week. Da hat ein junger Amerikaner ein Buch über Baijiu geschrieben. Das nennt sich Baijiu, The World of Chinese Spirits. Der Autor war Derek Sandhaus und ich habe Bilder mit hingeschleppt und wir haben uns das angehört, was der über Baijiu zu sagen hatte. Und der Vortrag war hervorragend. Es waren unglaublich viele Leute da, hauptsächlich Nicht-Chinesen. Und Derek hat nicht nur einen wunderbaren Vortrag über Baijiu gehalten, sondern hat auch ganz viele unterschiedliche Baijiu mitgebracht. Und da ist uns allen, glaube ich, im Raum aufgegangen, wie unterschiedlich Baijiu doch sein kann. Dass es nicht nur diese, nicht nur der Argotow ist, den die meisten Leute aus Peking kennen, sondern dass es wirklich eine Welt von Baijiu gibt, die so unterschiedlich ist wie die Welt westlicher Spirituosen. Nur mit dem Unterschied, dass es eben eine Kategorie ist, Baijiu. Ich würde Baijiu immer eigentlich nur als Schnaps bezeichnen, weil Schnaps im deutschen Sprachgebrauch auch eigentlich alles Destillierte beschreiben kann. Und so ähnlich ist es mit Baijiu auch. Alles, was in China eigentlich so destilliert wird, traditionell, nennt sich Baijiu.
Dann ist eigentlich Wodka auch Baijiu?
Nee, weil Wodka in China nicht wirklich. Also alles, was nach traditionellen chinesischen Methoden destilliert wird, ist Baijiu. Und Wodka ist eigentlich kein Baijiu. Wodka ist Liezhou. Und die Chinesen mögen eigentlich kein Wodka, also wirklich, die sagen immer, das ist eigentlich nur Ethanol. Und deshalb wurde das dann mit Westkorn auch nichts. Und dann haben wir uns, nach dieser Lesung, haben wir uns angeschaut, Bill und ich, und wir meinen so, und Bill, ich habe Bill vorher gefragt, ob er uns nicht bei dem Barprojekt so ein bisschen helfen will, für die Westkorn-Bar, da Bill in der Vergangenheit Kokomo gegründet hat. Vielleicht kennt das Kokomo noch der ein oder andere Hörer deines Podcasts.
Ich kenn's nicht, erklär mal.
Kokomo ist notorious Bar in Sanlitun. Also so eine Dive Bar in Sanlitun Village, die Bill, ich glaube, 2005 oder 6 oder so gegründet hat und dann nach der Olympiade verkauft hat, beziehungsweise da gab es dann auch ein bisschen Probleme mit seinem chinesischen Partner und er musste gehen. Er wusste aber, wie man eine Bar aufzieht, wie man eine Bar in China aufzieht vor allem. Und wir haben dann gesagt, wir machen keine Westcon-Bar, wir machen was viel Konzeptuelleres und machen eine Baijiu-Bar. Das gibt's einfach noch nicht. Baijiu wird traditionell in China eigentlich nur zum Essen, bei Banketten, zum Dinner getrunken. Man trinkt nicht alleine, man trinkt es nicht in Cocktails und man trinkt eigentlich immer das Ganze flaschenweise.
Und ich hätte jetzt auch vermutet, dass das nicht unbedingt das Naheliegendste ist, weil so die Leute, die ich kenne, die Baijiu, also gerade Westler, die Baijiu schon mal probiert haben, die fanden das alle eher schrecklich.
Ja, aber wir haben dann, genau, ich fand es eigentlich auch immer schrecklich, bis auf so ein paar spezielle Baijiu, wo ich immer dachte, ah, das ist schon interessant, aber was das Problem bei Baijiu ist, ist die Art und Weise des Trinkens in China. Ja, das ist genauso wie Korn bei uns in Verruf kam, weil man mit 14, 15 seinen ersten fiesen Rausch damit hatte, kam Baijiu in Verruf in China aufgrund der Art und Weise des Trinkens, nämlich die Tatsache, dass das diese Ganbei-Kultur bei den Banketten bis zum geht nicht mehr und darüber hinaus aufs Klo gehen, kotzen, wieder zurückkommen und du musst weitermachen, sonst kommt das Geschäft nicht. Ja? Genau. Und deshalb mögen, glaube ich, die meisten Ausländer keinen Baijiu und deshalb mögen die meisten jungen Chinesen auch keinen Baijiu aufgrund der Art und Weise, wie vor allem ihre Väter das und die Großväter das trinken. Und diese Baijiu-Kultur ist eigentlich auch nicht wirklich traditionell. Die Baijiu-Kultur kam, diese Ganbei-Kultur kam eigentlich erst zu Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre auf. Früher trank man in China auch eher gediegen und gemäßigt. Und es war eigentlich eher Pingyo anstatt Ikomen.
Woran lag das, dass das da dann aufkam? Also auch mit Richtung wirtschaftliche Öffnung und man hatte auf einmal Geld, um so Bankette auszurichten und solche Sachen.
Genau, ja, ganz genau. Damit hing das zusammen und natürlich ne, das Konzept des Mianze, des Gesichtsgebens, das Und also es gibt da viele unterschiedliche Theorien, und man kann da auch in die Philosophie zurückgehen und sagen, dass die chinesische Kultur ist ja so eine Dichotomie aus Konfuzianismus und Daoismus. Kann man ja sagen, dass man den Legalismus mal weg. Der Konfuzianismus ist ja eine sehr gemäßigte Philosophie, es wird eher auf Mäßigung Wert gelegt, und dann gibt es dann auch natürlich auch die Trinkriten, dass der Gastgeber fängt also prostet dreimal den Gästen zu, und das war's dann. Aber auf der anderen Seite ist natürlich der Daoismus, der sagt, du solltest, ne, um das Dao zu erkennen und um Weisheit zu erlangen oder auch nicht zu erlangen, wie auch immer man den Daoismus interpretieren will, musst du so viel trinken, wie es geht. Du musst jeden Tag trinken, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr musst du betrunken sein. Und chinesische Bankette fangen eigentlich immer konfuzianisch an, immer sehr gemäßigt mit dem Gastgeber, der jedem mal zuprostet. Daoistisch auch. Genau, und der Daoismus hat, glaube ich, in den 80er Jahren, als viel Geld da war, dann überhand genommen.
Okay,
Und das
das ist auch eine spannende Erklärung dann.
führte auch dazu, dass es dann auch so Upscale-Luxus-Baijios gab. Ja, das gab es vorher auch nicht so wirklich. Also diese ganze Premiumisierung der Baijiu-Industrie fand dann auch in den 80er Jahren statt bis heute.
Also das wäre jetzt auch noch so eine Frage von mir. Also ich kenne ja Baijiu ja wirklich in allen Preiskategorien. Also wenn man da in den Supermarkt oder auch in speziellere Läden geht, da findet man ja irgendwie wirklich alles. Also so den Baijiu für 1,50 €, also in Renminbi dann natürlich, aber also relativ niedrig preisig und dann nach oben wirklich offen. Also wie lässt sich denn so ein Preis auch rechtfertigen? Hat das dann einfach nur mit der Marke zu tun oder
Ja,
wie wird damit umgegangen?
da gibt es viele Faktoren. Also da kann ich jetzt sehr technisch werden, werde ich vielleicht nicht machen, aber nur um das also zu streifen. Baijiu ist immer ein Blend aus unterschiedlichen Grunddestillaten. Und die Grunddestillate werden natürlich unterschiedlich lang gelagert, beziehungsweise kommen auch in unserem Fall von unserer Destillerie Luzhou Laojiao aus unterschiedlichen Fermentationsgruben, die teilweise 450 Jahre alt sind. Ja. Das heißt, wenn du etwas aus dieser Destillationsgrube, aus dieser sehr alten Destillationsgrube, in die Flasche reintust, das dann auch noch irgendwie sehr 20, 30 Jahre lang gelagert ist, dann wird das sehr teuer, weil du natürlich Kapitalkosten hast und so weiter und so fort. Ja. Also je nachdem, wie der Blend ist es teuer, aber ganz klar, in Baijiu ist auch eine Blase, also es ist auch eine Investitionsblase, beziehungsweise ist es eine Korruptionsblase auch.
Okay.
Baijiu wird immer zu korrupt oder wurde viel zu Korruptionszwecken verwendet in China.
Das heißt, dass wahrscheinlich momentan der Preis wieder eher runtergeht.
Nee,
Also jetzt muss
das Geld
ja.
ist wieder nach oben gegangen. Also witzigerweise mit der Antikorruptionskampagne 2012 sind die Baijiu-Preise in den Keller gegangen, insbesondere von den Luxus-Baijiu. Mittlerweile hat sich das wieder erholt, und es werden wieder Rekordpreise erzielt. Das
Okay.
ist interessant. Also interessanterweise haben wir eben, ja, also um zurückzukommen auf die Bar, haben wir eben genau zu der Zeit diese Baijiu-Bar dann in Peking eröffnet, als die Baijiu-Industrie im Niedergang begriffen war und die Baijiu-Industrie nach neuen Absatzmärkten gesucht hat, weil sie in der Krise war. 2014 haben wir die Bar eröffnet, und 2014 war einer der Höhepunkte der Antikorruptionskampagne.
Und das, ja, aber ihr habt ja nicht nur einfach Baijiu verkauft, richtig? Sondern ihr habt da ein bisschen mehr draus gemacht.
Ja, also wir haben. Um mal die Geschichte der Bar zu erzählen. Also ich habe dann in den Hutongs gewohnt, südlich von der Guizhou bei Dongzhimen. Und wir haben dann eben, also wir haben beschlossen, eine Bar aufzumachen, und wir haben gesagt, es sollte eine Hutong-Bar sein, weil wir eben das Ganze so ein bisschen traditionell machen wollten. Es sollte so einen traditionellen Flair geben. Und wir waren vier Gründer, das war mein Zwei Amerikaner, Bill Eisler, mein Freund Simon Dang, der einzige Asiate an Bord war, aber Chinese born, American born Chinese. Und mein Freund Johannes Braun, mit dem ich damals zusammen gewohnt habe, auch ein GIZ-Mitarbeiter. Und genau, in unserer Nachbarschaft war ein Haus frei. Wir haben gesehen, da hing ein Schild zu vermieten. Und dieses Haus, das war so ein altes Wutunghaus im Dazhihu, südlich von der Guizhia direkt. Da war eigentlich gar nichts. Also da gab's noch keine Bars. Das war super residential. Und das Haus hatte links einen Kiosk und rechts war eine dieser Hutong-Prostituierten drin. Aber das war abgelöst und wir haben dann dieses Haus bekommen. Wir konnten das selber renovieren. Das war ganz toll. Das war natürlich, also ich kann da stundenlang drüber erzählen. Na, erstmal mit den Vertrag machen, mit dem Landlord, die Renovierungen durchführen. Wir haben das dann teilweise, wir haben vieles selber gemacht. Die Nachbarn, die das alles sehr gewundert hat, warum diese verrückten Ausländer da plötzlich irgendwie selbst Hand anlegen. Also war alles sehr lustig. Wir haben Contractors, einen lokalen Contractor gehabt, der uns dann die schweren Arbeiten da gemacht hat, Parkett verlegt hat. Und wir haben dann einfach so schöne alte Möbel gekauft, haben die reingestellt und haben so ein altes Jovan gebaut und haben das Ganze Capital Spirits genannt und auf Chinesisch Shoudu Jovan. Genau. Und der Plan, also das Konzept war eben, dass wir einerseits Baijiu-Cocktails machen, aber andererseits auch Baijiu-Education, weil wir haben gemerkt, das Problem ist eben, dass die Leute, wenn sie Baijiu hören, die Scheuklappen dicht machen, also, und wollen einfach nicht mehr weiterhören, wollen auch nicht probieren. Aber,
Aber das war dann auch direkt schon für Ausländer gedacht oder wirklich dann auch für junge Chinesen, die mal ihr Nationalgetränk genauer kennenlernen sollten.
Ja, wir dachten, dass es erstmal für unsere Freunde so ein Gag ist. Wir wollten eigentlich kein großes Geschäft draus machen. Also hauptsächlich, unsere Freunde waren hauptsächlich Ausländer, auch ein paar Chinesen und die sind dann auch so peu à peu gekommen und haben sich das angeschaut und haben eben die Baijiu-Cocktails probiert, haben aber auch, wir haben dann eben immer, also was ganz wichtig war, ist, dass wir eben Baijiu Flights gemacht haben, dass wir es gibt vier große Baijiu-Kategorien, die komplett anders zueinander schmecken. Also sie schmecken so unterschiedlich wie Whisky zu Gin oder Rum zu Tequila oder sowas. Und wir wollten eben diese Vielfalt darstellen und auch zeigen und den Leuten auch erklären, was Baijiu ist, woher Baijiu kommt und wie Baijiu hergestellt wird und um zu zeigen, dass wenn sie sagen, sie mögen Baijiu, dass sie vielleicht einfach den falschen getrunken haben. Und wir haben dann festgestellt, insbesondere diesen Baijiu Flight, da gab es dann auch immer so ein kleines Spiel dazu, so eine kleine Erklärung, was das jetzt alles ist, dass alle Leute gesagt haben, ich mag kein Baijiu, aber ich probiere mal. Und das kam dann am Ende immer dabei raus, so, dass die Leute gesagt haben, ein oder zwei davon finde ich eigentlich ganz lecker. Und es war bei 80, 90% aller Leute so. Insbesondere, also es waren immer diese Old China Hands waren die schlimmsten eigentlich, die Ausländer, die schon lange da waren, weil die wollten eigentlich gar nicht erst, aber waren dann doch neugierig und haben es dann trotzdem probiert. Viel einfacher, die Leute zu überzeugen waren, viel einfacher zu überzeugen waren die Leute, die neu in China waren, die neuen Ausländer damals, weil die diese ganze Bankettkultur nicht mehr mitgemacht haben. Da ist eben die durch die Antikorruptionskampagne abgeschafft wurde. Da haben die diese, was ich am Anfang gesagt habe, diese Trinkkultur kannten die gar nicht und zu uns konnten sie in die Bar kommen und konnten einfach vier kleine 0,1, 0, also 10 Zentiliter einfach mal probieren. Und
Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch eine ganz gute Übersicht dann bekommen, was Ausländer oder junge Chinesen tatsächlich mögen.
ganz genau, ganz genau.
Eine perfekte Marktstudie.
Ja, das habe ich immer gesagt, dass es die perfekte Marktstudie war, weil wir nach 2 Jahren ganz genau wussten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Das haben wir dann dafür genutzt, eine eigene Baijiu-Marke aufzubauen.
Das ist direkt dann aus der Bar raus entsprungen oder gab es da irgendwie noch was dazwischen? Also ich vermute mal auch der Weg von der Bar hin zu eigenen Getränken ist ja wahrscheinlich nicht der schnellste oder was heißt der schnellste, der schlüssigste vielleicht
Ja,
auch.
nein, wir haben noch tausend andere Sachen ausprobiert. Also wir wollten eigentlich, also wir haben dann, die Bar wurde relativ schnell ziemlich erfolgreich. Am Anfang kam erstmal keiner. bis auf unsere Freunde und die auch nur so widerwillig, obwohl ihnen die Baijiu Cocktails geschmeckt haben. Aber es gab natürlich, wir haben auch Gin and Tonics ausgeschenkt. Also wir haben jetzt nicht nur Baijiu ausgeschenkt, es gab auch Flaschen Bier und so
Ihr
weiter.
habt niemanden gezwungen, willst du damit sagen?
Niemand gezwungen, aber die Leute waren neugierig und haben es probiert. Und dann gab es einen großen Artikel über uns im Wall Street Journal.
Oh, okay.
Und das war so der Beginn des Durchbruchs. Also ab da ging es los. Das Wall Street Journal hat dann groß über uns berichtet, die vier verrückten Ausländer, die das chinesische Nationalgetränk komplett anders ausschenken und verkaufen, als es jemals ausgeschenkt wurde. Und dann kam, genau, und das führte dazu, dass die Bar jeden Abend voll war. Und dass dann auch Chinesen kamen, weil der Artikel wurde ins Chinesische übersetzt. Die haben das dann gelesen und dann hatten wir so 70% Ausländer, 30% Chinesen in der Bar. Und es war jeden Abend eigentlich proppevoll. Und das führte dann dazu, dass noch mehr Medien kamen. Also immer mehr ausländische Medien. Ne, also von der New York Times über die BBC bis zu ProSieben und
Okay.
Zeitung und andere obskure Medienanstalten, die dann daherkamen. Und das alles, vieles von dem wurde ins Chinesische übersetzt und dann kamen die chinesischen Medien auf uns zu und haben über unsere illegale Bar berichtet. Ja. Also es war sehr abstrus, aber es hat auch Spaß gemacht.
Das könnte dann aber auch das Ende gewesen sein, oder?
Nee, witzigerweise nicht. Also wir hatten das alles ganz gut unter Kontrolle. Wir hatten Probleme mit den Nachbarn, ziemlich heftige Probleme, aber auch das haben wir gestemmt bekommen. Also man hat sehr viel gelernt über das Hutong-Leben, über die Hutong-Kultur, wie man mit den Locals umgeht. Das war schon alles spannend. Und ich muss sagen, wenn wir Bill nicht gehabt hätten, der einfach dessen Chinesisch einfach phänomenal ist und der das alles schon mit Coco Malt durchlebt hat, dann würden wir das nicht machen, was wir jetzt machen. Also alleine hätte ich das nicht gestemmt bekommen. Ja.
Okay, also klingt nach einem wahnsinnig spannenden Weg. Und man könnte jetzt aber eigentlich davon ausgehen, dass ihr wahrscheinlich einfach noch Ableger gegründet habt. Gibt es da noch weitere Bars oder seid ihr immer noch bei der einen Bar geblieben?
Naja, wir haben dann tatsächlich noch nach einem halben Jahr eine zweite Bar gegründet, weil wir gesehen haben, dass unsere chinesischen Gäste eigentlich überhaupt keine Ahnung hatten über Spirituosen. Also die wenigsten davon. Erstens mal nicht über Baijiu. Die fanden das ganz toll, dass sie über Baijiu lernen konnten. Aber die wussten auch nichts über Whisky oder Rum oder Wodka oder Gin oder sowas. Und wir haben dann gesagt, hey, lass noch eine andere Bar aufmachen. Und in dieser Bar zeigen wir, wie westliche Spirituosen funktionieren und wie Spirituosen hergestellt werden und haben dann The Distillery gegründet. The Distillery heißt The Distillery, weil wir auch einen kleinen Brennapparat da drin hatten. Wir haben von meinem Brenner in der Eifel einen 100 Liter Brennapparat entwerfen lassen, den haben wir dann in Hangzhou bauen lassen. Aus Kupfer und Stahl und haben den dann nach Peking hochgeschafft und waren wahrscheinlich die erste Gin-Distillerie in ganz China. Auch total illegal, auch in den Hutongs, in der Nähe der alten Bar. Und die Bar war dann eigentlich, die war größer, die war zweistöckig, auch in einem alten Hutonghaus. Und wir haben dann da Classic Cocktails gemacht. Also da gab es keinen Baijiu, das war einfach nur Classic Cocktails, und wir haben unseren eigenen Gin hergestellt und haben den Leuten gezeigt, wie man brennt. Und das war super spannend und ist auch gut angekommen. Und wir haben dann quasi die beiden Barkonzepte komplett getrennt. Einerseits war es Baijiu Bar, andererseits war westliche Spirituosen.
Okay, und jetzt seid ihr aber wieder zurück bei Joe, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also ihr verkauft ja jetzt momentan auch bei Joe nach Deutschland beziehungsweise auch in die USA.
Genau. Also das Ganze lief so ab, dass wir die beiden Bars hatten und peu à peu mit den ganzen Medienberichten in China wurden die chinesischen Destillerien auf uns aufmerksam. Und die befanden sich, wie gesagt, in der Krise und haben plötzlich gesehen, dass diese vier verrückten Ausländer da in Peking genau an die Demografien verkaufen, die sie eigentlich nicht rankommen. Und das sind junge Chinesen, Frauen und Ausländer. Und die kamen dann nach und nach, so Jede Woche kamen so zwei, drei Leute von chinesischen Destillerien zu uns in die Bar. Die kamen teilweise eingeflogen aus Sichuan oder aus Guile, aus Guizhou und so. Und haben sich das angeschaut und wollten mit uns arbeiten, wollten entweder ihre Produkte da unterbringen, wollten uns auch bezahlen dafür, dass wir also so Bars, so Backbar Space kaufen, Werbung aufhängen, wollten teilweise die Bar franchisen mit uns. Aber wir hatten da eigentlich, für uns war das alles ein Hobby und wir haben da eigentlich keinen Bock drauf gehabt.
Okay, also es klingt jetzt auch ziemlich verrückt, wenn da ein paar Ausländer den Chinesen erklären sollen, wie ihr Nationalgetränk sich, also wie sich das vermarkten lässt.
Dachte ich auch, aber irgendwie, ich kann mir es bis heute nicht erklären, warum sie es nicht fertig bringen, ihr Getränk an junge Leute gut zu vermarkten. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, glaube ich, auch, dass es ein komplettes Missverständnis gibt, wie Alkohol im Westen funktioniert, und wie es in China funktioniert, beziehungsweise, also wie harte Spirituosen funktionieren. Ne? In China trinkt man halt Baijiu immer pur zum Essen und im Westen wird, ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze mal so 80, 90% aller Spirituosen im Cocktailbereich, in Mixgetränken eingesetzt. Und die Chinesen verstehen halt auch nicht unbedingt, was ein Cocktail ist. Die denken, Cocktail ist einfach nur harte Spirituose mit Saft oder mit Tonicwasser oder sowas. Und der nicht alkoholische Filler überdeckt den Alkohol. Aber das ist ja gar nicht so. Also Cocktail ist wie ein gutes Gericht. Man spielt mit den Geschmäckern und den Aromen und hebt das, ne, hebt, harmonisiert die Geschmäcker untereinander. Also da gibt es diesen, und die jungen Chinesen, ja, das werden alle wissen, die viel in China waren, junge Chinesen trinken halt mittlerweile Wein, trinken westliche Cocktails in Peking und Shanghai und Guangzhou und trinken Craft Beer und haben keine Lust mehr auf Baijiu. Ja, wir haben es halt fertiggebracht, Baijiu in gute Cocktails zu packen und das kam gut an.
Okay, also so ein Stück weit Baijiu auch als zum Genussmittel zu erheben und nicht nur sich auf Banketten zu betrinken.
Richtig, richtig. Ja, wir haben es richtig, also wir haben richtige Cocktails gemacht. Es sind gute Cocktails. Und chinesische Baijiu-Firmen haben auch mit Cocktails experimentiert in der Vergangenheit, aber die wussten halt nicht, wie man gute Cocktails macht. Weil viele Baijiu-Firmen halt auch aus der Provinz kommen. Also die haben auch nicht diesen Zugang dann zu guten Cocktailbars. Also in Peking. Wobei, okay, selbst Argotow, Hongqing Argotow in Peking kriegt es irgendwie nicht fertig. Aber da kommt es natürlich dann auch drauf an, welchen Baijiu man nimmt. Also so ein Mao Tai oder ein Hongqing Argotow im Cocktailbereich einzusetzen, ist nicht so einfach. Das ist relativ schwierig. Und wir haben halt durch die Bar gesehen, was für Baijiu funktionieren. Erstens mal pur mit Ausländern, aber auch welche Baijiu im Cocktailbereich gut funktionieren. Und es gibt vier große Kategorien. Das ist Rice Aroma Baijiu, Light Aroma Baijiu, Strong Aroma und Sauce Aroma Baijiu. Und eigentlich funktioniert im Cocktailbereich richtig gut Strong Aroma Baijiu. Das haben wir herausgefunden.
Ah, okay.
Ja, und das sind die Baijiu aus Sichuan. Das ist sowas wie Luzhou Laojiao oder Wuliangye oder auch Yanghe, Tianjilan, Heijilan, sowas.
Okay. Gibt es da dann mittlerweile auch so richtige Baijiu-Kenner, also so auch Baijiu-Verkostungen und ähnliches? Also ihr habt das jetzt mit euren vier verschiedenen gemacht, aber ist das mittlerweile, also habt ihr es quasi geschafft, das jetzt schon so auf eine höhere Ebene zu heben, dass das sich auf eine Stufe stellen lässt mit dem, was wir aus dem Westen kennen?
Na, in China wird das traditionell schon gemacht. Also es gibt eine riesige Baijiu-Kultur, wo es dann auch Verkostungen gibt, ne? Ganz klar. So wie
Okay.
im Whisky-Bereich auch gibt. Aber da sind halt
Ja.
Ausländer drin. Also wir sind, glaube ich, so mit die ersten Ausländer gewesen, die sich damit beschäftigt haben. Ne? Um das noch fertig zu erzählen. Also wir haben dann eben die ganzen Destillerien wollten mit uns arbeiten. Also wir wollten einfach das als Hobby weitermachen. Wir wollten jetzt kein Barspace verkaufen für deren Flaschen und sowas. Wir haben gerne kostenlose Produkte von denen genommen, aber wir haben uns nicht kaufen lassen. Was viel interessanter für uns war, ist, dass wir festgestellt haben, dass Baijiu halt funktioniert mit Ausländern. Wir haben dann gesagt, das viel interessantere Projekt ist, Baijiu ins Ausland zu bringen. Baijiu ist die größte Spirituosenkategorie der Welt. Baijiu wird weltweit mehr getrunken als Wodka und Whisky zusammengenommen. Aber du findest keine einzige Flasche Baijiu in deutschen Bars oder kaum Baijiu in amerikanischen Bars. Und das kann eigentlich nicht sein, vor allem nur vor dem Hintergrund, dass wir gesehen haben, dass es funktioniert. Und das war dann unsere Mission und unsere Herausforderung. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen Baijiu ins Ausland bringen. Das war das, dann haben wir diese Art Mission Statement formuliert und haben darum herum so eine Art Businessplan gebaut, haben eine Beratungsfirma in Hongkong gegründet, haben Derek Sandhaus, der das Buch über Baijiu geschrieben hat, mit ins Boot geholt und haben dann einen Pitch entwickelt, wie man Baijiu ins Ausland verkaufen kann und haben uns erstmal angeschaut, probieren die das eigentlich schon? Und wir haben festgestellt, ja, alle Baijiu-Firmen wollen unbedingt ins Ausland, weil es natürlich auch, ne, es geht um Internationalisierung aller chinesischen Firmen auch und es geht auch so ein bisschen dann um Softpower, darum geht es ja auch ganz oft, dass man sein Nationalgetränk irgendwie auf der internationalen Bühne auch präsentieren will. Aber das Problem war, dass die meisten chinesischen Baijiu-Firmen das komplett falsch angegangen sind, weil sie nicht begriffen haben, wie der westliche Markt funktioniert. Und dann haben wir erstmal eine Analyse gemacht, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist und haben auf Basis dieser Fehleranalyse ein Modell entwickelt, wie es richtig laufen kann.
Okay, und habt das dann selber auch ausprobiert? Also ihr seid ja nicht nur beratend tätig, ne, sondern ihr habt jetzt auch ein Produkt.
Richtig, ganz genau. Also wir haben erstmal, richtig, und haben halt, wir haben diesen Pitch entwickelt und haben dann mit vielen chinesischen Baijiu-Firmen gesprochen. Und wir wollten unbedingt mit Strong Aroma Baijiu-Firmen aus Sichuan sprechen, weil wir gesehen haben, dass das am besten funktioniert und haben dann tatsächlich mit Lujo Laojiao jetzt einen super Partner gefunden. Und Lujo Laojiao hat das in der Vergangenheit auch versucht. Und vielleicht kann ich das deinen Hörern mal kurz erklären, was schiefgelaufen ist und wie das auch mit chinesischer Kultur zu tun hat.
Ja.
Die Sache des Gesichtsgeben, das Mianzi, spielt dabei auch eine zentrale Rolle, weil die Chinesen eigentlich immer mit ihren Top-Produkten ins Ausland gegangen sind. Also dann hat es Mao Tai, auch Lujo Laojiao oder Wu Liang Ye, haben versucht, den ausländischen Markt zu erobern mit Produkten, wo die Flasche mindestens 150 Euro kostet. So.
Okay.
Jetzt geh mal, und dann haben sie es halt in irgendwelche Supermärkte oder sowas gebracht oder in irgendwelche Spezialitätenläden. Und dann möchte ich den Deutschen sehen, der in einen Spezialitätenladen geht und sieht da eine Flasche, die so aussieht wie eine Mautai-Flasche, wo chinesische Schriftzeichen draufstehen und vielleicht noch Mautai. Das kann es nicht mal aussprechen. Und dann möchte ich die Person sehen, die dann 150 Euro für so eine Flasche zahlt, ohne zu wissen, was Baijiu überhaupt ist oder das überhaupt aussprechen oder lesen zu können. So funktioniert es.
Schwer vorstellbar.
Also, das heißt, es geht darum, erstmal das, was wir in der Bar gemacht haben, im Großen umzusetzen, nämlich den Leuten zu erklären, was ist Baijiu eigentlich? Erstmal Education, Education, Education. Zu erklären, was ist Baijiu, wie wird Baijiu hergestellt, was ist der Unterschied, warum schmeckt das so? Und dann ging es darum, das Packaging zu ändern. Das Packaging funktioniert so nicht, das Chinesische. Weil der Point of Sale erstmal was anderes will. Und der Point of Sale war auch falsch. Also anstatt das in Supermärkte zu bringen, muss man das dahin bringen, wo die Influencer sitzen. Die Leute, die das an den Mann bringen. Und das sind Barkeeper. Ja? Der Barkeeper ist die wichtigste Person. Du musst es in Cocktails reinbringen. Du musst die Barkeeper davon überzeugen, damit zu arbeiten, interessante Cocktails zu kreieren und so weiter und so fort. Aber um den Barkeeper damit arbeiten zu lassen, brauchst du eine Flasche, die für den Barkeeper handelbar ist. Die ganzen chinesischen Flaschen sind einfach ergonomisch nicht gut zu handeln für einen Barkeeper. Und der Barkeeper kann Lujo Laut ja auch nicht aussprechen. Der kann auch die Schriftzeichen nicht lesen. Und der Ausfluss oben ist auch scheiße, dieser chinesische Ausfluss, der es ermöglicht, in die kleinen Gläser zu gießen. Aber das Allerwichtigste ist der Preis. Ein Barkeeper würde niemals 4 Zentiliter Baijiu für 100, wo die Flasche 150 Euro kostet, in einen Cocktail reintun, denn dann würde dein Cocktail 40 Euro kosten und nicht 10. So, das ist das Allerwichtigste. Das heißt, du musst mit einem Preis in den Markt reingehen, der es dir erlaubt, der es dem Barkeeper erlaubt, das ökonomisch zu nutzen. Oder wird sinnvoll zu nutzen. Und das haben wir gemacht. Das war das Allererste, was wir gemacht haben. Wir haben gesagt, wir brauchen einen Blend, den wir zu einem Preis verkaufen können, der für einen Barkeeper in Ordnung ist. Und dann haben wir, und dann brauchen wir ein komplettes Branding, das zwar chinesisch ist, aber das ansprechend ist für den westlichen Konsumenten. Also dass China schreit, das aber nicht abstößt, sondern das irgendwie das anzieht und den Namen aussprechen kann und so weiter und so fort. Mhm. Genau, und das und dabei raus kam dann Ming River Sichuan Baijiu.
Okay, warum Ming River?
Die Destillerie, mit der wir arbeiten, Luzhou Laojiao, ist die älteste Destillerie Chinas. Die ist seit der Ming-Dynastie, produzieren die ununterbrochen Baijiu, seit dem Jahr 1573. Okay. Und also es gibt keinen mehr, es gibt einen Ming River, aber es hat mit diesem Ming River eigentlich nichts zu tun. River, weil die Destillerie eigentlich von der Flusskultur des Yangtze in Sichuan auch lebt. Und dann haben wir diese beiden kulturellen Eigenarten zusammengebracht. Also einmal einerseits die Ming-Dynastie und andererseits diese Yangtze-Flusskultur, diese Hafenkultur der Stadt Luzhou.
Und das habt ihr jetzt aber trotzdem zusammen mit einem chinesischen Unternehmen, also hast du ja schon gesagt, also es ist quasi ein chinesischer Staatskonzern, mit dem ihr da zusammenarbeitet.
Genau, also das ist ein chinesisches Unternehmen aus der Stadt Luzhou. Das Unternehmen gehört der Lokalregierung von Luzhou. Und ist eines der größten Spirituosenunternehmen Chinas und damit auch eines der größten Spirituosenunternehmen der Welt. Das wissen die meisten Leute immer nicht, aber man kennt ja so die Pernod Ricards der Welt und Diageos der Welt, aber die großen chinesischen Unternehmen sind fast ebenso groß. Also ich glaube, 5 der 10 größten globalen Spirituosenunternehmen sind chinesisch, aber man kennt sie nicht außerhalb Chinas.
Ja, okay. Ich vermute auch mal, dass Luzhou wahrscheinlich eine dieser Städte ist, wo man denkt, so kennt man überhaupt nicht, aber trotzdem gut über 1 Million Einwohner.
Luzhou ist relativ klein, ist aber bekannt für Baijiu. Es ist der Geburtsort von Strong Aroma Baijiu. Da wurde das erfunden im Jahr 1324. Und die Destillerie, die gibt es seit dem Jahr 1573 und wird auch gerne im chinesischen Volksmund Jiuchang genannt, also die Schnapsstadt. Hat, glaube ich, nichts mit dem Moyang-Roman zu tun.
Okay, gut. Aber jetzt doch nochmal so rumgefragt, warum tut man sich das denn an, mit einem chinesischen Staatskonzern ein Joint Venture zu schließen? Also ich hatte jetzt mal angenommen, ihr habt jetzt irgendwie das ganze Know-how, wie das schmecken muss, wie es aussehen muss und alles, dass man dann eher sagt, okay, wir machen das jetzt alleine. Wir lassen das brennen, meinetwegen auch in China, aber prinzipiell, dass man uns einfach alleine aufzieht.
Ja, wir wollten es auch erst alleine machen. Wir haben das probiert, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass, also wir hätten es auch machen sollen. A, braucht man Geld. Und B, man braucht viel Geld, um gutes Marketing machen zu können. Und Marketing ist alles im spirituosen Markenbereich. Ja. Und zweitens brauchst du eine gute Story. Und Storytelling ist das, also Geld und Storytelling ist das Wichtigste. Und wir waren eben sehr, sehr glücklich, dass wir relativ schnell mit Luzhou Laojiao ins Gespräch kamen. Und da auf ein paar sehr tolle Menschen getroffen sind, die auch eine Vision hatten, die gut Englisch sprachen, die uns verstanden haben und die gesagt haben, hey, eigentlich wollten wir das als Berater für sie machen. Und dann war es deren Idee, dass sie mit uns ein Joint Venture gründen und wir quasi eine gemeinsame Marke gründen, wo wir mit Markeninhaber sind und aber auch das Management stellen. Und sie lassen uns da komplett freie Hand, was Markenentwicklung anbelangt, Marketing, Sales, aber nur die Finanzierung kommt aus China natürlich.
Okay. Hat sich da für euch irgendwas verändert, seitdem ihr das erste Mal mit denen gesprochen habt? Also wenn ihr da jetzt in Luzhou zum Beispiel unterwegs seid, könnte ich mir vorstellen, dass ihr da immer noch so als die vier verrückten Ausländer angesehen werdet? Oder
Ach, ja.
hat sich da...
Du, der Betrieb ist so groß, dass viele kennen uns gar nicht. Also wir sind natürlich so im obersten Management und so und was so bei der, was so alles so Export ist und dann in verschiedenen Departments sind wir schon bekannt. Aber die mögen uns da sehr. Also die finden das klasse, was wir machen. Ist nicht der einfachste Partner natürlich. Also im Staatsbetrieb ist immer kompliziert alles, was, also China ist grundsätzlich kompliziert. Und dann, sobald das nochmal SOI ist, kommt natürlich nochmal eine Stufe obendrauf, die das Ganze nicht einfacher macht. Und ich meine, wir dachten eigentlich, dass wir das relativ schnell umsetzen können und aufgrund zahlreicher Veränderungen hat das ganze Projekt dann doch bis zur Marktreife jetzt 2 bis 3 Jahre gedauert. Ja.
Okay, wow.
Ja, also,
Aber ihr habt da jetzt auch gar nicht, wie man jetzt wahrscheinlich erwarten würde, in China euer Joint Venture gegründet und auch nicht in Deutschland, sondern in New York, richtig? Wie
Genau.
kam das dann zustande?
Naja, meine 3 Partner, mit denen ich das jetzt mache, das ist eben Derek, der das Buch geschrieben hat, Bill und Simon. Die sind Amerikaner. Die haben gute Kontakte in Amerika. Und natürlich, New York ist eine Stadt, wo Trends geboren werden. Und wenn man, deshalb sind wir nach New York gegangen. Aber wir ziehen das jetzt zeitgleich auch. Und wir mussten halt ein Joint Venture gründen. Wir wollten das Joint Venture auf jeden Fall nicht in China gründen. Denn das wäre für uns natürlich nicht vorteilhaft gewesen. Wir wollten natürlich auch eine Firma haben in der Jurisdiktion, die wir besser verstehen, wo wir unsere Rechte auch besser durchsetzen können und haben dann das Ganze nach Amerika gesetzt.
Und euer Produkt, wenn jetzt also der ein oder andere Zuhörer da vielleicht auch mal Lust bekommen hat, also ohne jetzt Werbung für Alkohol zu machen natürlich, wo bekommt man das denn heute? Also ist es tatsächlich, dass das jetzt vorwiegend im Ausland verkauft wird und hier jetzt eben in Bars und so weiter vertrieben wird, oder ist das auch für junge Chinesen und wird tatsächlich auch in China verkauft?
Also wir haben ein Produkt entwickelt, was ein authentischer Sichuan Baijiu ist. Also es ist wirklich ein Blend. Wir haben den Blend zusammen mit New Yorker, bekannten New Yorker Barkeepern entwickelt. Aber dieses Produkt könntest du auch so in China finden. Aber wir dürfen, oder Ming River ist ein Produkt für den ausländischen Markt. Also wir dürfen das gerade auch nicht in China verkaufen. Ist auch erstmal nicht der Plan. Wir verkaufen das gerade in Amerika, in New York und Kalifornien und in ganz Deutschland. Wir haben jetzt hier gelauncht. Unser Produkt ist zu haben in guten Bars in Berlin, München, Frankfurt, Köln, Hamburg, und online kann man es auch kaufen.
Ich bin ja jetzt aus München. Wo muss ich hingehen, wenn ich das probieren will?
Du kannst beispielsweise unser großer Kunde in München ist das Enter the Dragon. Das ist ein neues Gastro-Konzept am Lehmbachplatz. Panasiatisches Konzept. Gut, sehr gutes Essen, finde ich. Und die haben einen Club, eine asiatisch angehauchte Tiki-Bar und noch eine andere und ein Restaurant. Und da sind wir mit mehreren Cocktails auf der Karte und man kann es auch pur probieren dort.
Okay,
Einfach
cool.
nach
Also,
dem
das werde ich dann auf.
Sinn der
Okay. Also, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Frage.
Ansonsten, wie findet man das alles? Wahrscheinlich auch einfach mal googeln, beziehungsweise Ming River eingeben, und dann findet man wahrscheinlich auch die verschiedenen Online-Stores.
Genau, es gibt verschiedene Online-Stores. Einfach Ming River einfach mal eingeben, dann Ming River kaufen,
Okay.
dann kriegt man das sofort, ja.
Okay. Bevor wir zum Ende kommen, ich möchte jetzt einfach nochmal danach fragen, weil ich das Konzept von euch so spannend finde. Also die einen oder ein Großteil derer, die irgendwie an Business denken, die gehen den anderen Weg. Ja? Also die haben irgendwie hier in Deutschland oder in Europa irgendeine Idee und denken sich dann so, hey, cool, ich setze die einfach in China auch um, passe die so ein bisschen auf den chinesischen Markt an
weil ich dort dann natürlich 1,4 Milliarden Menschen erreichen kann. Ja, also halt immer diese riesige Markt einfach. Jetzt habt ihr das ja andersrum gemacht, was ich einfach auch sehr spannend finde, weil andersrum, wenn man sich anschaut, wie groß der Markt in Europa und auch in den USA ist, das ist natürlich auch gewaltig. Was würdest du denn so generell Unternehmern raten, die den ähnlichen Weg gehen wollen?
Also ich denke, Produkte müssen lokalisiert werden, müssen erklärt werden. Kommt so ein bisschen drauf, also es ist schwer, das zu verallgemeinern, finde ich. Also es gibt Consumer Goods, es gibt Technology, da gibt es wahrscheinlich, also für Consumer Goods würde ich jetzt mal sagen, in dem Bereich, wo wir sind, gerade was so traditionelle Consumer Goods anbelangt, ist, dass es sehr erklärungsbedürftig ist. Also man muss da schon relativ viel Geld in, was wir als Education bezeichnen, investieren. Und vielleicht auch ein bisschen in Lokalisierung investieren, also das Produkt anpassen. Ich glaube, es gibt interessante Möglichkeiten, auch Kapital einzusammeln, wenn man chinesische Produkte hierher bringt. Gerade was so Produkte sind, die eben, aus der man eine Marke kreieren kann. Also ich denke, dass da sehr große Chancen gibt. Denn welche chinesischen Marken gibt es denn im Ausland, die erfolgreich sind? Es gibt kaum welche, ja. Und unsere Vision ist eigentlich, dass wir so eine der ersten großen chinesischen Marken werden, die es schaffen im Ausland. Und ich denke, um sowas zu kreieren, braucht man Leute wie uns, die Produkte übersetzen. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der Baijiu gefunden hat, ja, oder würde nie behaupten, dass ich Baijiu gefunden habe und dass ich das jetzt hierher bringe, sondern ich sehe mich eigentlich in der Rolle von einem Übersetzer und Brückenbauer. Und ich übersetze das Produkt in eine Sprache, die Leute hier verstehen. Und da kommt eben Packaging ins Spiel und auch ganz viel Erklärung. Und dann natürlich auch Anwendung. Ne, Anwendung in Form von, wie macht man das in Cocktails rein? Und ich glaube, da gibt's eine große Chance für westliche Unternehmer, mit chinesischen Unternehmern und Produzenten zusammenzuarbeiten, um Marken aufzubauen.
Ja. Also ich hätte jetzt auch vermutet, dass es wahrscheinlich so in eurem Modell immer mehr Chinesen auch gibt, die beispielsweise im Ausland studiert haben und die jetzt wieder zurückgehen und dann halt einfach merken, so hey, was wir hier haben, das könnte da drüben auch funktionieren. Ja. Also, dass das wahrscheinlich in Zukunft noch zunehmen wird.
Absolut, das denke ich auch. Also, ich denke auch, ich hoffe auch, dass es zunimmt. Ich hoffe auch, dass es neue Baijiu-Marken jetzt gibt, bald, die noch auf den Markt kommen. Denn nur wir hier alleine ist dann auch ein bisschen langweilig. Und das ist auch nicht gut für die Kategorie. Also, einfach um die Kategorie aufzubauen, brauchen wir mehrere Marken, die auch unterschiedlich schmecken. Und ich glaube, also, tausend Sachen. Wir arbeiten beispielsweise mit Jenny Gao zusammen. Das ist ein Mädel, eine Amerikanerin chinesischer Abstammung, die jetzt so Sichuan, ganz viele Sichuan-Spezialitäten nach Amerika bringt. So, also vor allem so Chili-Soßen und sowas. Und die macht auch ihr eigenes Branding. Und das ist super, kommt total gut an. Die macht ganz viel Education, die macht ganz viele Dinners. Und wir arbeiten sehr eng mit ihr zusammen. Weil was gibt's Besseres als ein gutes Sichuan-Bankett mit Baijiu?
Absolut, ja. Das ist aber wirklich was, wo man, also ich kann es absolut nachvollziehen, dass man da viel Education noch machen muss, weil wenn man sich nach wie vor bei uns anschaut, was es so in chinesischen Restaurants gibt, also ist so ein bisschen traurig, wenn man weiß, wie es tatsächlich in China schmeckt und was für eine Vielfalt es vor allem in China auch gibt.
Absolut, und ich glaube, das ist ein riesiger Wachstumsmarkt, der sich da auftut. Der aber auch, wo es auch relativ viel Geld in China gibt, glaube ich, um sowas zu unterstützen.
Ja. Vielleicht zum Abschluss noch, wie geht's bei euch weiter? Also jetzt habt ihr euer Getränk auch auf dem Markt, ihr seid als Berater tätig, ihr habt eure Bars. Was kommt da noch als nächstes?
Nee, die Bars haben wir verkauft.
Okay.
Genau, eine Bar gibt's noch. Wir haben sie aber verkauft und wir konzentrieren uns jetzt voll darauf, Ming River in Amerika und Europa auszurollen. Und das macht riesen Spaß gerade. Wir arbeiten mit den besten Bars Deutschlands zusammen. Wir arbeiten, ich will das vermehrt jetzt auch in gute China-Restaurants reinbringen, denn authentische Küche kommt, glaube ich, mehr und mehr. Und zum authentischen chinesischen Essen gehört einfach auch Baijiu. Vielleicht nicht unbedingt in Shots, aber in guten Longdrinks. Wir arbeiten mit Thomas Henry gerade zusammen, um Longdrinks zu entwickeln mit deren Produkten. Wir sind in Gesprächen mit Importeuren in anderen europäischen Ländern. Also es läuft, es wirklich die Leute hier, der Markt hier hat Rieseninteresse, weil wir eine neue Kategorie bringen. Und es gab seit Jahrzehnten keine neue Kategorie mehr im Markt. Die letzte große Kategorie war vielleicht Tequila in den 70er Jahren. Und dann wurde Gin wieder aufgewärmt. Jeder trinkt Gin, aber die Leute langweilen sich mittlerweile. Und jetzt kommen wir mit Baijiu. Und klar, Baijiu ist nicht für jedermann. Es gibt viele Leute, die mögen kein Baijiu, kann ich auch verstehen. Es ist ein polarisierendes Getränk. Aber es ist interessant und viele Barkeeper lieben es, damit rumzuspielen.
Okay, cool. Also ihr baut weiter an eurem Spirituosen-Imperium.
Absolut.
Okay, cool. Also ich wünsche euch natürlich wahnsinnig viel Erfolg und bin gespannt auf Neues und freue mich auch, wenn ich das nächste Mal dann mal einen Baijiu-Cocktail in der Karte entdecke, ohne bewusst danach zu suchen.
Danke dir.
Das war der ChinaLog China Podcast. Es hat mich gefreut, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Ich glaube, das Thema war fesselnd und da war das dann nicht ganz so schwer. Jetzt hatte ich ja versprochen, dass wir auch noch zwei Flaschen von diesem Baijiu, um den es jetzt in dem Podcast auch ging, verlosen werden. Dazu müsst ihr folgende Frage beantworten. Und zwar, wie heißt der Baijiu, um den es ging? Das ist die Frage A. Und dann bekommt ihr noch eine Frage B von mir. Jetzt ist der Baijiu ja nach einer Dynastie benannt und da müsstet ihr jetzt noch beantworten, wann denn diese Dynastie eigentlich war. Also wer das rausfindet, der schreibt dann am besten eine E-Mail an hallo@chinalog.de und ich freue mich über viele Einsendungen. Also ihr könnt auf jeden Fall teilnehmen bis Jahresende. Das ist in diesem Fall der 31.12.2018. Und danach werden wir dann die glücklichen Gewinner ziehen. Also wer mit dabei sein möchte, einfach die Antworten per E-Mail an hallo@chinalog.de. Ich freue mich auf viele E-Mails. Und vielleicht noch als kleine Voraussetzung, es wäre nötig, dass ihr eine E-Mail, nicht eine E-Mail-Adresse, sondern eine Heimatadresse oder zumindest eine Adresse habt in Deutschland, an die wir dann den Schnaps auch schicken können. Also hier, klar, ansonsten gilt natürlich noch, ihr solltet in dem Fall auf jeden Fall über 18 sein. Wir werden es auch versuchen zu überprüfen, soweit das in unserer Fähigkeit steht. Aber also Voraussetzung wäre, ihr müsst alt genug sein, um Schnaps trinken zu dürfen und eine Adresse in Deutschland wäre noch prima. Für alle, die schon gespannt sind auf den nächsten Podcast, da muss ich euch ein bisschen hinhalten. Ich werde nämlich tatsächlich in die Weihnachtspause gehen. Also Podcasting ist ein anstrengendes Business. Deswegen habe ich beschlossen, hier eben eine Weihnachtspause einzulegen. Also es geht dann weiter mit spannenden Folgen im neuen Jahr, wenn es dann heißt ChinaLog in 2019. Bis dann!